Ja, Robin, frohes Neues. Kann man das eigentlich noch sagen?
Ja, das geht schon. Wir starten ja schließlich in die erste Folge von Flutlicht und Flipcharts in diesem Jahr.
Also, ich habe mich auf die heutige Podcast-Folge nicht nur inhaltlich vorbereitet, denn ich habe natürlich mal wieder BVB-Merch an.
Gutes Stichwort. Ich auch. Und direkt vorab, wir haben uns nicht abgesprochen.
Genau, Robin und ich haben den gleichen Pullover an. Das ist wirklich Zufall. Aber warum reden wir die ganze Zeit eigentlich über Klamotten?
Heute ist Philipp Brüggemann bei uns im Podcast zu Gast. Er ist Produkt- und Campaign-Manager bei uns im Merchandising.
Er gibt uns einen Einblick in die breite Merch-Produktpalette.
Und hat sogar ein Gewinnspiel mitgebracht. Seid gespannt. Ich bin Robin Kinski.
Mein Name ist Timo Lammert und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, da sind wir wieder. Erste Folge Flutlicht und Flipcharts im Kalenderjahr 2026. Robin, schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein, mal wieder, nach einer doch längeren Pause.
Ja, aber wir haben die Zeit genutzt und haben hochkarätige Gäste für die nächsten Wochen und Monate für euch vorbereitet. Mhm. Einer davon sitzt uns schon hier gegenüber. Jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Philipp Brüggemann, weil eigentlich sagen wir alle hier Pippo. Aber Pippo, schön, dass du da bist. Erklär doch mal kurz, was machst du beim BVB?
Ja, Timo, Robin, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Schön, dass ich hier sein kann. Genau, ich bin Philipp bzw. Pippo, arbeite in der Merchandising als Product Campaign Manager.
Und Pippo, wir haben schon öfter über den Podcast hier gesprochen. Aber nie wirklich offiziell. Das war immer mal, wenn wir einen anderen Termin hatten oder uns einfach auf dem Flur in der Pause gesehen haben, haben wir irgendwie hier und da mal drüber gesprochen. Und ich habe auch schon mal so angeteased, dass ich dich gerne dabei hätte. Jetzt sitzen wir hier, die erste Folge im neuen Jahr. Timo hat es gerade schon gesagt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, dass wir dich hier haben, so würde ich es sagen. Wie fühlst du dich? Wie ist gerade so die Situation? Bist du aufgeregt, bist du nervös oder ganz entspannt?
Och, aufgeregt ein bisschen, aber eher freudig. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt die nächsten knapp 60 Minuten hier passiert.
Wir sind auch sehr gespannt. Wir freuen uns wirklich sehr auf das Gespräch. Und sonst ist es immer so, dass ich die ersten Fragen stelle. Aber wir dachten, neues Jahr, machen wir das einfach mal anders. Und Timo übernimmt den Part.
Genau, danke. Du bist ja ein fleißiger Hörer auch unseres Podcasts, deswegen weißt du, was jetzt als erstes kommt. So ein paar Einstiegsfragen, die auch neuen Kollegen im Intranet gestellt werden, um die einfach so ein bisschen besser kennenzulernen. Und ein paar davon haben wir jetzt einfach mal mitgebracht. Von da komme ich her.
Ich komme aus dem wunderschönen Sendenhorst in der Nähe von Münster.
Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Weil ich da jeden Tag meine fantastischen Arbeitskollegen treffen kann.
Das ist eine häufige Antwort. Ich will nicht dazwischen grätschen, aber das ist
ich weiß,
oft die
aber
Antwort, oder
es,
Timo?
Es stimmt, ich habe wirklich richtig coole Kollegen im Team und auch in den anderen Teams, da kommen wir vielleicht später ja noch dazu, wir verstehen uns echt richtig gut.
Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Positiv, kreativ und selbstbewusst.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann?
Denke ich als allererstes an Leidenschaft, sowohl auf dem Platz als auch daneben.
Nach Feierabend mache ich am liebsten?
Ich gehe am liebsten raus in die Natur, ob es jetzt Fahrradfahren, Joggen oder einfach nur spazieren gehen ist.
Meine Position auf dem Platz und warum?
Ich war immer Verteidiger, erst außen, später dann altersbedingt innen. Ich war nie und bin auch nie der Schnellste im Laufen, im Sprinten gewesen, aber ich konnte das mit Stellungsspiel und Zweikampfstärke wettmachen.
An der Stadt Dortmund mag ich?
Vor allen Dingen die Menschen.
Das würde ich gerne mal machen.
Ich würde gerne noch mal ein paar Monate durch Neuseeland reisen.
Spannend. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Dave Grohl.
Mit wem?
Dave Grohl ist der Sänger der Foo Fighters.
Ah, die kenne ich.
Sehr gut.
Meine heimliche Leidenschaft ist?
Generell Musik. Ich höre eigentlich immer und überall Musik, egal ob ich jetzt, wie gesagt, Sport machen bin oder auch zu Hause beim Kochen oder auch einfach nur auf der Couch.
Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
Alle Tracks von Roy Bianco.
Der beste BVB-Spieler aller Zeiten.
Ja, ich wusste, dass die Frage kommt, ist total schwierig. Für mich, glaube ich, eine Kombination aus Leonardo Didé und Erling Haaland.
Wilde Kombi.
Ja, ich weiß, aber.
Guter Linksfuß auf jeden Fall, diese Kombi. mein Lieblingsspieler, so ganz allgemein, muss gar nicht vom BVB sein.
Boah, aus dem aktuellen Kader würde ich ganz klar Niki Süle sagen. Ich habe den schon ein, zwei Mal kennenlernen dürfen und Topmann.
Und abschließend mein erstes BVB-Spiel.
Im Stadion weiß ich es tatsächlich gar nicht. Kann ich nicht mehr genau definieren, aber im Fernsehen weiß ich es noch sehr genau. Ich durfte damals lange wach bleiben. Es war tatsächlich das Champions League-Finale 1997.
Sehr cool. Mega Spiel auf jeden Fall für den Start.
Definitiv.
Du hast jetzt schon ein bisschen was über Musik erzählt. Ich glaube, wir haben heute auch so ein, zwei Musikfragen mitgebracht. Die kommen aber erst im späteren Teil der Podcast-Folge. Ich wollte über eine Sache direkt für den Start mit dir quatschen. Und zwar Mitarbeiterfahrt nach Leverkusen in der letzten Saison. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen Background. Wir haben im letzten Jahr eine Auswärtsfahrt organisiert und es konnten eigentlich alle Mitarbeitenden teilnehmen, die Bock hatten. Ich glaube, wir waren so um die 100 am Ende, die dann am Start waren. Man musste sich natürlich vorab anmelden und Pippo, wie man ihn kennt, war natürlich einer der ersten direkt am Start mit der Anmeldung. Und parallel zu seiner Anmeldung hat uns dann seine Chefin geschrieben, die Svenja, und hat gesagt, der Pippo hat da eigentlich Junggesellenabschied. Aber das weiß er natürlich nicht, weil das ist eine Überraschung. Ja, so war's. Und wir sollten dich dann irgendwie hinhalten und sollten dir nicht wirklich zusagen. Und das war super schwierig, weil alle anderen Kollegen haben halt einfach eine Zusage bekommen. Hey, du bist dabei, wir freuen uns. Bei dir war das ein bisschen schwieriger. Ich glaube, wir haben da noch nie drüber gequatscht. Wie war so die Story aus deiner Sicht? Wie hast du das damals erlebt? Warst du überhaupt verwundert irgendwie, wie wir mit dir kommuniziert haben?
Ja, komplett. Also wie du schon gesagt hast, man musste sich dafür anmelden und die Parameter für diese Fahrt haben sich wirklich fantastisch angehört. War wirklich einfach sehr gut organisiert und ich hatte von Anfang an richtig Bock, damit hinzufahren und habe mich halt ja wahrscheinlich als einer der Ersten angemeldet und habe dann darauf gewartet, irgendwann eine Bestätigung zu bekommen und dann auch das Ticket, weil ich halt gemerkt habe, dass meine Kollegen aus dem Team alle eine Bestätigung und ein Ticket bekommen haben und
das ist richtig.
Bei mir kam halt nie eine Mail an und dann bin ich auf den Weg gegangen und habe halt verschiedene Leute in der Perso, unter anderem deinen Kollegen Nils, mehrfach penetriert tatsächlich, dass ich vergessen wurde und nicht auf der Liste stehe. Ja, und ich wurde tatsächlich bis zum Schluss auch einfach nicht mit auf diese Liste geschrieben. Das wurde mir dann natürlich alles klar an dem Freitag, an dem ich hier im Büro von meinen Jungs abgeholt wurde. Wir haben dann ein schönes, wildes Wochenende verbracht und ja, ganz unterm Strich bin ich dann, als wir am Sonntag wiederkamen, also sind hier in Dortmund wieder angekommen, dann praktisch direkt zum Stadion gefahren, wo wir uns getroffen haben mit dem Bus. Und bin dann tatsächlich sehr zerstört und müde, aber trotzdem frohen Mutes dann noch mit nach Leverkusen gefahren und habe die Auswärtsfahrt auch mitgemacht. Aber ja, gerade Nils, ich glaube, der...
Das war unangenehm für ihn auf jeden Fall, dass er nicht sofort sagen kann, ich sofort, was Sache ist.
Aber war ein krasses Wochenende, wenig Schlaf, aber hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben das Spiel noch gewonnen.
Das war eine sehr, sehr geile Fahrt. Und ich glaube, du hast auch die ganze Fahrt die Sonnenbrille nicht abgesetzt, meine ich, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich fand die Fahrt auch richtig cool. Klar war das Ergebnis dann geil. Aber wir haben zwei Busse gehabt, die wir gemietet haben. Wir hatten viel Verpflegung. Wir hatten auch einiges zu trinken dabei, alkoholische Getränke und nicht alkoholische, die sich da gegönnt wurden. Das war echt eine sehr coole Reise. Und für dich ein super geiles Wochenende, glaube ich.
Absolut. Also wie gesagt, ab dem Moment, wo ich dann hier in einem Fake-Termin abgeholt wurde, über das gesamte Wochenende bis hin dann zu der Auswärtsfahrt, die, muss ich tatsächlich sagen, richtig gut organisiert war. Ich habe mich dann präpariert für den Spieltag mit Kopfschmerztablette und Wegbier. Die Kombi war auf jeden Fall gut, um das Spiel durchzuhalten.
Ja, das glaube ich. Lass uns aber gerne nochmal so ein bisschen die Zeit noch weiter zurückdrehen. Also nicht in die letzte Saison, sondern deutlich weiter nach hinten. Und zwar hast du natürlich auch mal eine Zeit vor dem BVB gehabt. Ja, das ist für uns doch immer ganz spannend, einfach mal darüber zu reden, was unsere Kolleginnen und Kollegen vorher gemacht haben. Weil das vielleicht auch hier und da mal prägende Momente waren und die wenigsten ja die Arbeitswelt komplett mal hier beim BVB verbracht haben. Es gibt ein paar Kandidaten und Kandidaten, die wirklich nur den BVB gesehen haben. Ja. Fällt da Kollegin ein, Melissa, direkt, die hier seit ihr ganzes Leben verbracht hat sozusagen bis jetzt. Deswegen war an dich gerichtet die Frage, was hast du vorher gemacht, bevor du hier beim schönen BVB warst?
Direkt davor, also ich bin jetzt seit circa 3,5 Jahren beim BVB. Und davor habe ich für die Unico Merchandising GmbH gearbeitet. Mhm. Also einen kleinen Dienstleister, eine Agentur, die tatsächlich auch Merchandising gemacht hat. Und zwar für die Hochschul- und Universitätsbranche. Also wir haben Merch gemacht für Hochschulen und Unis. Mhm. Das heißt, die Tasse und den Kugelschreiber, auch den klassischen College-Hoodie. Ha. So, und haben wir da viel gemacht. Bin da tatsächlich auch das erste Mal großartig mit dem ganzen Thema Merch in Berührung gekommen. Hatte in dem Unternehmen auch meine Ausbildung gemacht. Und habe da 6 Jahre insgesamt und die meiste Zeit dann als Key Account Manager gearbeitet und habe tatsächlich Hochschulen betreut, was das Thema Merchandising angeht, von Produktentwicklung über auch Online-Shop-Aufbau, Produktion und hinterher auch Vertrieb. Also praktisch Full Service, wenn man so will.
Du hast gesagt, du hast auch deine Ausbildung da gemacht. Was war das für eine Ausbildung?
Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Ah. Genau.
Spannend.
Ja, tatsächlich auch hier in Dortmund zur Hochschule gegangen. Das ist ganz witzig. Ich bin jetzt ja auch Ausbilder und die Lilly, meine Auszubildende, die geht tatsächlich auf die gleiche Schule.
Ja, ja, das ist ja witzig. Du hast gerade schon in einer kurzen Vorstellung ganz kurz erwähnt, was du hier bei uns jetzt so grob machst. Du bist vor allem für Produktlaunches verantwortlich, auch so ein Stück weit für die Kampagnen drumherum. Wenn du das jetzt jemandem vielleicht erklären musst, der noch gar keine Ahnung vom Merchandising hat. Ich weiß, das ist immer eine schwierige Frage. Erklär das jemand, der gar keine Ahnung davon hat. Aber wie würdest du es so mit einfachen Worten erklären, was dein Job hier wirklich beim BVB so beinhaltet?
Genau, also ich bin als Product and Campaign Manager angestellt, also tatsächlich zweigeteilt. Einmal geht es halt ganz viel um die einzelnen Produkte und das gesamte Sortiment und die Sortimentsgestaltung. Und auf der anderen Seite, wie es der Name auch schon sagt, um Kampagnen und eben den Vertrieb bzw. die Bewerbung des Ganzen. In wenigen einfachen Worten ist es tatsächlich schwierig, weil es sehr facettenreich und auch umfangreich einfach ist. Wenige Tage gleichen sich. Es gibt super viel Abwechslung. Das macht das Ganze total spannend. Wenn ich starten würde, vielleicht mit dem Produktmanagement, arbeite ich super viel bei uns im Team, aber auch eben mit den anderen Teams aus dem Einkauf beispielsweise zusammen. Mhm. Wir haben bei uns im Merch ein relativ großes Team, wo viele Kollegen und Kolleginnen eben die Produkte gestalten. Wir haben einen Produktdesigner dabei und mit denen sind wir zweimal im Jahr richtig groß in Abstimmung, wie das Sortiment aussehen soll, welche Produkte fehlen, wo so die Trends sind und so weiter. Und vertriebsseitig bin ich da eben mitverantwortlich, was da so dazukommt. Also das ist so der eine Part. Und auf der anderen Seite dann eben Kampagnenmanagement. Haben wir so einen großen Kalender, also den Kampagnenkalender, wo alle Produktlaunches drinstehen. Also das sind halt viele Textilproduktionen, aber auch eben vor allen Dingen Trikots beispielsweise. Da sind aber auch verschiedene Aktionen drin aufgelistet, wie aktuell der Winterschlussverkauf oder auch eine Weihnachtskampagne, Saisonstartkampagne und so weiter. Und da bin ich eben aus dem Merch heraus verantwortlich, das alles zu planen, zu organisieren und dann mit den anderen Teams aus dem Haus, also beispielsweise im Marketing und den einzelnen Teams aus dem Marketing dann wiederum abzustimmen und mich mit denen halt eben zu connecten.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt zweimal im Jahr so ein großes Meeting, wo geguckt wird, ja, was braucht der BVB-Fan? Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es dann ein Brainstorming und sagt, ich brauche eine Badeente und der andere sagt, ich brauche, weiß ich nicht, eine Kochschürze? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja, so ein bisschen tatsächlich schon. Wie gesagt, wir machen das alle 6 Monate, bereiten aber einmal einkaufsseitig und einmal vertriebsseitig diesen Termin großartig vor. Das heißt, wir setzen uns jeweils zusammen und brainstormen praktisch pro Bereich schon einmal, was fehlt im Sortiment, was ist im letzten Jahr oder im letzten halben Jahr richtig gut gelaufen, also vor allen Dingen dann zur gleichen Jahreszeit, also wenn man jetzt beispielsweise die Weihnachtszeit betrachtet, was haben wir, was ist eben in der letzten Vorweihnachtszeit richtig gut bei unseren Fans angekommen, was hat er einfach gut performt auch und dann wird halt eben geschaut, was wird weiter reingenommen fürs nächste Jahr und was fehlt, was können wir noch ergänzen. Und in diesem ersten großen Termin setzen wir uns dann zusammen und präsentieren uns das dann gegenseitig. Und in den allermeisten Fällen ist der Großteil davon tatsächlich sogar deckungsgleich. Also wir identifizieren dann meistens so die gleichen, natürlich Topseller sowieso, aber auch die gleichen Artikel, die irgendwie im Sortiment fehlen und die man vielleicht nochmal aufnehmen könnte oder weiterentwickeln muss. Genau, das klappt aber tatsächlich ganz gut. Der Austausch ist in den letzten Jahren auch da deutlich auf der einen Seite enger und auf der anderen Seite auch intensiver geworden. Also wir haben da tatsächlich ein ganz gutes Gespür inzwischen, wie wir da so vorgehen. Und nach diesem ersten Termin folgen dann noch 2 weitere, wo es dann um Details und Feinheiten geht. Das heißt, im zweiten Termin werden dann auf Basis der Ideen aus dem ersten schon Muster mitgebracht beispielsweise. Und dann wird so ein bisschen geschaut, wie das hinten rausläuft und was es dann tatsächlich auch irgendwann ins Sortiment mal schaffen kann.
Wie lang plant ihr sowas im Voraus? Also ihr habt den Termin und dann sprechen wir von Dingen, die in dem nächsten Kalenderjahr kommen? Oder wie kann man sich so diese Zeitspanne vorstellen?
Genau, wir haben dahingehend also mindestens 12 Monate Vorlauf. Teilweise sogar noch länger, also irgendwas zwischen 12 und 18. Krass. Das ist so das, wo wir hinwollen. Klar, es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Es gibt dann mal ein Produkt, das wird entweder kurzfristig identifiziert und kann halt dann auch gefertigt werden. Darauf kommt es natürlich dann auch noch an. Dann wird das auch mal im Prozess entlang gemacht, aber wirklich 95% unseres Sortiments, was man in Fanshops oder auch im Onlineshop findet, ist halt eben diesen großen Prozess durchlaufen. Mhm. Das heißt, beispielsweise haben wir jetzt schon das Sortiment für nächstes Jahr, also für dieses Jahr Weihnachten komplett fix und das ist auch schon bestellt. So, das heißt, da sind wir schon ziemlich früh dran immer.
Jetzt ist das natürlich eine intensive Zeit, wenn man sich Gedanken um neue Produkte macht, aber ist es das, was gerade so in einem Jahr vielleicht die anstrengendste, intensivste Phase ist oder würdest du sagen, es gibt andere Phasen, die im Laufe eines Jahres noch intensiver sind?
Es gibt tatsächlich mehrere intensive Phasen, wie du es genannt hast. Das eine ist mit Sicherheit, also sind diese Termine, das macht aber super, super viel Spaß, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Ich bin selber riesengroßer BVB-Fan, das hilft an der Stelle total und bin eben auch relativ häufig in unseren Fanshops unterwegs, im Onlineshop sowieso jeden Tag, da kommen wir vielleicht später noch zu. Aber wenn man sich dann mit Fans unterhält, die eben keine Mitarbeiter sind und sich mal anschaut, was die so in die Hand nehmen und eben cool finden, ja, dann ist das schon ein besonderes Gefühl, dieses Sortiment einfach mitgestalten zu können. Mhm. Und wenn man dann später tatsächlich sieht am Spieltag, dass Leute Klamotten anhaben oder Artikel einfach dabei haben, über die man sich vorher mit den Kollegen ausgetauscht hat, für die man vielleicht sogar die initiale Idee irgendwie hatte, das ist schon ziemlich cool und da ist man natürlich auch stolz drauf. Ja, das macht schon Spaß. Andere intensive Phasen sind alles, was Trikot-Launches angeht. Das ist immer sehr intensiv. Und auch immer so der Saisonwechsel. Also Saisonstart, da kommen halt super viele Artikel auf einmal, also werden gelauncht und müssen dementsprechend natürlich auch den Fans präsentiert werden und ja, das ist auch immer knackig. Da wird einem nicht langweilig.
Du hast gerade Trikot-Lounge gesagt. Ist das auch so eines der Themen, was so mit am meisten vielleicht Spaß macht?
Ja, es macht super viel Spaß. Ich arbeite ja im Digital-Sales-Team. Wie gesagt, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf. Also bin im Team, das vor allen Dingen den Online-Shop verantwortet. Und wie ihr euch vorstellen könnt, der Run gerade bei einem neuen Trikot ist immens. Die Fans werden es ja auch kennen. Wir haben in solchen Fällen immer eine Warteschlange vor den Shop geschaltet, damit unsere Systeme nicht zusammenbrechen, was leider in der Vergangenheit auch tatsächlich ein, zweimal schon passiert ist. So, deswegen haben wir da sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Und das ist eine super intensive Zeit, macht auch super viel Spaß. Also man arbeitet einfach so viel auch mit den anderen Abteilungen zusammen, tauscht sich so viel aus. Es macht schon Spaß. Es sind sehr, sehr besondere Tage, so Trikot-Lounge-Tage.
Glaube ich. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Digital Sales Team ist so dein wichtigster Aufgabenbereich. Stellen wir uns das mal vor, Produkt, Design, Gestaltung ist alles abgeschlossen, Einkauf ist auch ein Haken hinter. Und dann geht es irgendwann darum, die Dinge in den Shop zu bekommen, die Kommunikation aufzusetzen, die Kampagne zu launchen, das Ganze halt auch zu vertreiben am Ende des Tages. Ja, das wollen wir vor allem auch machen. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was da genau deine Aufgaben sind. Und dann habe ich direkt gleich noch eine Anschlussfrage.
Ich bin vor allen Dingen verantwortlich dafür, dass alle Informationen da sind, also dass alle Stakeholder praktisch wissen, erstens, was sie zu tun haben, in Anführungszeichen, aber vor allen Dingen, dass halt eben alle Informationen zum Produkt, die Launchdaten, alle Bewerbungsdaten, also wann geht es tatsächlich los, gibt es irgendwie nochmal eine Aktion mit einem zweiten Push und so weiter, also das vorzubereiten und allen mitzuteilen, auszurollen und dann das auch so ein Stück weit zu steuern. Ich sage jetzt mal ganz platt, bei einer in Anführungszeichen normalen Textilkollektion, also wenn wir jetzt beispielsweise eine College-Kollektion rausbringen, dann ist das, oder dann hält sich das relativ im Rahmen. Dann haben wir im Vorhinein schon super viel Vorbereitung einfach abgeschlossen. Alle Kollegen wissen da Bescheid. Aber bei so einem Trikot-Lounge, da gibt es dann, wie ihr euch vielleicht auch vorstellen könnt, mehrere Meetings. Es gibt zwei, drei große Teams-Chats, die so ein bisschen nach Themen aufgeteilt sind. Die einen eher Kommunikation, eben mit dem Social-Media-Team, also mit euch, Timo, aber auch viel mit der ganzen technischen Komponente. Also wir machen nicht alles in-house. Wir haben zwei, drei Partneragenturen, die uns bei der technischen Geschichte unterstützen. Und die müssen natürlich auch von vornherein abgeholt werden. Da passiert im Vorhinein viel und an so Launch-Tagen eben auch.
Hm. Du hast meine Anschlussfrage schon beantwortet.
Deswegen, tut mir leid.
Brauche ich die gar nicht stellen. Ich glaube, man merkt schon, mit wie vielen verschiedenen Menschen du zusammenarbeitest. Das sind echt nicht nur im Merch Menschen und Leute und Kolleginnen, sondern vor allem auch übergreifend. Du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, du versuchst die Leute zu vernetzen. Siehst du dich da auch als Vernetzer? Ist es vielleicht noch manchmal eher Übersetzer? Weil ich stelle mir vor, dann kommt aber Timo in der Kommunikation noch mit rein. Der hat vielleicht auch andere Interessen, andere Sichtweisen auf die Dinge, kreative Ideen. Wie siehst du dich da in diesem Konstrukt von so vielen verschiedenen Menschen, die an einem Produkt arbeiten?
Ja, es ist tatsächlich auch da vielschichtig und sehr unterschiedlich. Allein im Merchandising haben wir verschiedene Teams, die unterschiedliche Interessen haben. Also grundsätzlich haben wir natürlich alle das gleiche Interesse und zahlen natürlich auf die gleiche Zielsetzung ein oder laufen in die gleiche Richtung, absolut. Aber wie ich eben schon gesagt habe, so mit dem Einkauf spreche ich total viel. Mit der Logistik habe ich immer wieder zu tun, weil die Klamotten natürlich auch da sein müssen. Innerhalb des Digital Sales Team haben wir natürlich super viel Absprache. Und dann gibt es da noch das Lizenz- und B2B-Team und die Fanshops vor allen Dingen auch, mit denen ich grundsätzlich regelmäßig im Austausch bin, aber vor allen Dingen zu solchen Themen. Und dann halt super viel eben mit dem Marketing, mit dem Kampagnenteam, mit der Mediaproduktion, eben auch mit Patricia, die vor ein paar Folgen hier bei euch zu Gast sein durfte. Also das ist schon sehr vielschichtig und da ist man teilweise Moderator, grundsätzlich Kommunikator. Also man muss da schon so ein bisschen einfach zwischen den Parteien moderieren und aber gucken, dass jeder die Informationen hat, die er irgendwie braucht und vielleicht sogar einen Tacken mehr. Manchmal muss man die Kollegen auch ein bisschen motivieren, da noch ein bisschen mehr zu machen. Was Social Media ist, ist meistens nicht so, Timo, das muss ich da rausnehmen. man hat schon sehr, sehr viel mit den unterschiedlichen Teams zu tun. Das ist mit Sicherheit eine besondere Rolle. Also es ist jetzt nicht bei jedem Mitglied des Digital Sales Teams so. Also ich habe da mit Sicherheit eine besondere Rolle insofern, dass ich einfach viel mit den anderen Teams kommuniziere. Digital Marketing habe ich gerade komplett vernachlässigt, die uns super viel unterstützen. Alles, was die Bewerbung auf unseren Paid-Kanälen angeht beispielsweise oder auch Mailings, die versendet werden, das passiert alles bei denen. Und die brauchen halt auch alle Infos. Und also wie gesagt, grundsätzlich Moderator trifft es, glaube ich, mit am besten.
Jetzt kleiner Sprung in meine Kindheit zurück. Da habe ich mir mal im Fanshop einen haptischen BVB-Fan-Katalog, Fanshop-Katalog geholt. Und das waren, lass es 25, 30 Seiten sein. Und die ersten 10 Seiten waren immer unsere Spieler in Trikots. Und ich fand das immer richtig cool, mir die ganzen Produkte anzugucken. Jetzt hat sich die Bandbreite in den, ich würde jetzt schätzen, 20, 25 Jahren vervielfacht. Von Sesamstraße bis hin zu Chinese New Year Artikeln ist irgendwie alles dabei. Beschreib doch mal, wie so sich so ein bisschen dieser ganze Merch-Teil verändert hat in den letzten Jahren.
Ja, da sprichst du was an. Das ist natürlich Wahnsinn. Also es gibt nicht die eine Zielgruppe, die wir irgendwie versuchen zu bedienen. Es gibt ja auch nicht den einen BVB-Fan irgendwie, der ins Stadion kommt. Deswegen ist das da sehr vielseitig. Auch das Angebot ist eben deutlich vielseitiger geworden. Wir versuchen tatsächlich aktiv auch unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Fans eben mit unserem Sortiment abzuholen. Also das ist absolutes Ziel. Dabei wissen wir natürlich, wie sensibel unsere Fans natürlich auch sind. Also du kannst jetzt nicht irgendwelche Artikel machen und irgendwelche Logos benutzen und so weiter. Also es gibt teilweise von uns selbst auferlegte Restriktionen, aber wir stehen tatsächlich auch mit Teilen des Fanrats beispielsweise regelmäßig im Austausch, präsentieren auch Sachen und Designs und gucken, dass es irgendwie grundsätzlich konform ist. Aber wir wissen natürlich, wie gesagt, auch, dass wir beispielsweise international eine immer größere Fanlandschaft haben und die mit so einer Chinese New Year Kollektion dann gegebenenfalls auch einfach gut abholen können und die das gegebenenfalls auch erwarten, dass wir eine Kollektion pro Jahr haben, die halt so ein bisschen mehr auf den asiatischen Markt eben zugeschnitten ist. Von daher glaube ich, finden wir aktuell richtig gute Lösungen, was das angeht, das Sortiment grundsätzlich zu gestalten, auf der anderen Seite aber auch nicht zu aufgebläht irgendwie zu gestalten und jetzt muss ich vorsichtig sein, aber für so den Kern der BVB-Fans trotzdem so das Gros und die Basics immer vorhanden zu haben oder vorhanden zu wissen.
Ist es denn immer der BVB-Fan, der unsere Zielgruppe ist? Ich fand, Timo, die Frage nämlich sehr, sehr gut. Sesamstraße ist ein gutes Beispiel. Ist das nicht vielleicht auch für jemanden, das ist Suggestivfrage hier eigentlich, spannend, der einfach nur Sesamstraße-Fan ist und dieses Produkt für sein Kind toll findet oder es einfach geil findet optisch? Das muss man ja gar nicht nur darauf beschränken. Ich finde, das habe ich, glaube ich, auch bei Patricia in dem Podcast gesagt, dass die Optik und auch die Qualität dieser Merch-Produkte an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht irgendwie einer Modebrand nachstehen. Ja, also ich habe mir auch schon Sachen gekauft, die fand ich cool, weil natürlich BVB draufsteht, aber ich hätte sie auch cool gefunden vom Schnitt und vom Style, wenn da nicht BVB drauf gestanden hätte. Wie ist das bei euch? Weil du hast jetzt sehr viel über Fans gesprochen, denn ist es der eine Fan oder der andere Fan, aber ist es auch mal einfach gar kein Fan?
Das kommt mit Sicherheit vor und es ist mit Sicherheit so, dass einige Artikel, teilweise ja sogar Trikots, von Menschen getragen werden, die tatsächlich vielleicht auch sogar mit Fußball gar nichts irgendwie am Hut haben. Mhm. Das gibt es und das haben wir mit Sicherheit auch ein Stück weit im Hinterkopf bei dem einen oder anderen Produkt oder bei dem einen oder anderen Textil, bei Designs vor allen Dingen bei Textilien. Aber den grundsätzlichen Artikel, also das absolute Gros des Sortiments, das ist schon mit der sehr schwarz-gelben Brille und für unsere Fans eben gestaltet und gemacht. Weil wir natürlich das, also als Merchandising von Borussia Dortmund, machen wir halt Artikel oder produzieren und entwickeln Artikel für die Fans von Borussia Dortmund. So, das ist absolut, absolut Ziel Nummer eins. Und auf der anderen Seite scheuen wir uns aber auch nicht darauf, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ey, ich habe mit Fußball nichts an der Brause, aber ich finde die Artikel cool.
Du darfst trotzdem kaufen.
Darf man die natürlich trotzdem kaufen und tragen. Da sperren wir uns natürlich nicht vor. Aber Zielgruppe sind natürlich in allererster Linie unsere Fans. Aber ich verstehe natürlich die Frage, weil wir uns schon an aktuellen Trends auch bedienen und natürlich auch auf Modemarken schauen. Was die so machen und auch was die Qualität angeht, was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht und Co., haben wir da in den letzten Jahren riesengroße Schritte gemacht und stehen den großen Marken in nichts nach, denke ich.
Ich finde es aber auch cool, wie ihr es macht, weil diese, ich sag mal, BVB-DNA trotzdem immer noch zu erkennen ist in den Produkten. Es ist jetzt nicht, es ist immer irgendwie da, es ist immer irgendwie sichtbar.
Ja, das ist auch ganz wichtig, cool. sonst würde das auch, also erstens nicht akzeptiert werden und auf der anderen Seite würde da tatsächlich auch jeder BVB-Fan hinterher das Recht haben, zu sagen, pass mal auf, ihr entwickelt euch in eine ganz komische Richtung und ihr seid, wie gesagt, Borussia Dortmund, dann macht doch auch bitte Artikel für die Fans von Borussia Dortmund, nicht für irgendwen anders.
Das wollte ich gerade fragen. Also es ist schon so, dass man sich immer wieder aufs Neue Gedanken machen muss, was holt den BVB-Fan ab und ist jetzt kein Selbstläufer, weil ich jetzt gerade die Idee habe, ich mache eine Badeente oder eine Kochschürze, um bei dem Beispiel zu bleiben. So, also man muss ja schon immer sagen, was braucht der BVB-Fan und man muss ihn immer wieder aufs Neue auch irgendwie abholen, oder?
Absolut. Also wie ich das gesagt habe, es gibt mit Sicherheit Trends, die man mitgehen kann. Wir hatten das jetzt zum Beispiel im Sortiment für Weihnachten, dass diese Wichtel- und Wichteltüren total angesagt sind seit ein paar Jahren. Und da haben wir uns dann auch gedacht, ach, das wäre doch eigentlich ein netter Artikel, den man als BVB-Fan halt eben gut in Szene setzen kann. So, und das haben wir jetzt über 2 oder sogar 3 Jahre eben gemacht und es ist auch bei den Fans gut angekommen. Aber wir schauen tatsächlich immer, dass der Fan auch bei uns komplett im Mittelpunkt steht und dass wir halt einen Fanartikel für eben den Fan machen. Also ich meine, ist ja schon im Namen drin und dass das dass das der absolute Fokus ist und die absolute Prio hatte man ja.
Jetzt weiß ich auch aus eigenen Arbeitskreisen, dass du immer unser einer ersten Ansprechpartner für Produktplatzierungen bist, wenn es um neue Spieler, Live-Formate, Videoformate im Trainingslager geht. Wonach sortierst du dann diese Anfragen? Also sagst du so, ey, das ist gerade der Spieler, mit dem kann ich das und das machen? Oder ist das so ein bisschen die Aktualität? Oder wonach gehst du da? Also wie platzierst du die Artikel an den unterschiedlichsten Orten?
Ja, erstmal muss ich tatsächlich sagen, ich freue mich immer total, wenn ihr anfragt.
Das ist ja auch immer rechtzeitig. Das ist immer das.
In den meisten Fällen rechtzeitig. ich glaube tatsächlich, dass wir bis jetzt immer alles möglich machen konnten, selbst wenn man spontan irgendwie morgens was braucht, um nachmittags ins Trainingslager aufzubrechen. Also das klappt eigentlich in der Regel richtig gut. Props da auch nochmal an Danny Fritz, muss ich tatsächlich an der Stelle machen. Der ist da auch ganz heiß hinterher und ist auf der anderen Seite auch ein riesen Sesamstraßen-Fan. Also der hat sich, glaube ich, alle Artikel davon schon gesaved. Ja, zu deiner Frage zurück. Also bei Produktvorstellungen gibt es relativ klare Richtlinie, was die Spieler halt auch tragen dürfen, beziehungsweise was sie tragen müssen. Da geht es viel dann um Ausrüster und Sponsoren. Die Logos müssen einfach vertreten sein. Auf der anderen Seite ist teilweise in Verträgen auch festgeschrieben, welche Klamotte die tragen. Also das gibt es. Wir haben aber ja gerade im Trainingslager oder bei eigenen Produktionen auch immer mal wieder die Möglichkeit, sogenannte Monobranded Artikel, also rein von uns Borussia Dortmund produzierte Artikel anzubringen. Und gerade an Spielern funktioniert das halt wirklich wunderbar. Ich erinnere mich da beispielsweise an so eine Transferphase, ich glaube, es war vor der letzten Saison, wo dann der ein oder andere Spieler in einer Klamotte, die ich im Endeffekt ausgesucht habe, auf unseren Kanälen präsentiert wurde und Fabrizio Romano das beispielsweise aufgegriffen hat und das Bild dann tatsächlich, also wie ich zig Millionen Mal dann eben gesehen und geklickt wurde, ist natürlich schon schon ganz cool, wenn wenn das dann ja, in Anführungszeichen dann viral geht. Also das macht dann schon Spaß. Ja, und gerade wie gesagt, unsere Profis eignen sich halt immer richtig gut, um da Produkte zu platzieren, aber wir haben neben beispielsweise, wie gesagt, Danny Fritz oder euch im Trainingslager auch schon Sven Westerschulze beispielsweise auf einer PK ausgestattet. Auch das funktioniert immer gut.
Das ist aber mal interessant, das ist dann oft auch so ein Selbstläufer. Also wir müssen gar nicht so plakativ schreiben, so kauft euch jetzt dieses T-Shirt, sondern wir haben ein Beispiel aus dem letzten Sommertrainingslager in Saalfelden. Da war es dann so, da haben wir, glaube ich, diese Retro-Champions League-Kollektion benutzt, in Anführungsstrichen, für TikTok-Videos. Und es ging in den Kommentaren gar nicht um dieses TikTok-Video, sondern nur, wo kriege ich diese Jacke her?
Ja, absolut.
Und ich glaube, da wurde dann auch nochmal viel möglich gemacht, dass das vielleicht nochmal ein bisschen schneller geht, dass diese Jacke rauskommen kann. Das heißt, es ist einfach irgendwie auch ein Selbstläufer. Also wenn das Produkt so geil ist, dann braucht man gar nicht dieses plumpe Kauf das jetzt endlich in Anführungsstrichen machen, sondern das ist ein Selbstläufer. Und die Leute verteilen das in ihren Kreisen und dann ist das eigentlich ein
cooles Ding. In solchen Fällen ist es dann manchmal so, dass wir schon ein paar Muster vorab bekommen, um eben Artikelbilder zu machen oder Kampagnen zu shooten. In dem Fall habt ihr dann halt ein paar von diesen Mustern mitbekommen, ohne dass die große Produktion oder die Menge aus der Produktion schon bei uns im Lager angekommen war. Das heißt, wir konnten die tatsächlich erst irgendwie 2-3 Wochen später launchen und rausbringen. Dann müssen sich die Fans tatsächlich im Zweifel noch ein paar Tage gedulden. Aber wenn sowas dann entsteht und tatsächlich aktiv danach gefragt wird von den Fans, natürlich für uns bzw. für mich natürlich großartig, weil ich weiß, der Artikel kommt super an und im besten Fall wird er dann halt auch noch ein paar Mal verkauft.
Wenn wir jetzt über einzelne Spieler schon sprechen, die Merch-Produkte anhaben. Ich war auch ein großer Fan von der Inspired By-Kollektion, beziehungsweise den Kollektionen. Es waren ja zwei, einmal mit Karim Adeyemi und dann zuletzt 2024 war es mit Marco Reus. Fand ich sehr, sehr geil, einfach mal ein Produkt zu sehen, was der Spieler irgendwie mitentwickelt hat. Kommt da noch was? Also ich frage jetzt quasi als Fan, der das gekauft hat, kommt da noch was? Ist da noch was in Planung? Und wie war dieses Projekt so für dich, falls du daran überhaupt beteiligt warst?
Ja.
Ich gehe jetzt mal davon aus. Ich hoffe.
Ich durfte tatsächlich das zweite Projekt, also mit Marco, durfte ich komplett übernehmen. War super spannend, das umzusetzen. Es ging tatsächlich über mehrere Monate, die wir eine kleine Kollektion mit Marco halt zusammen tatsächlich entwickelt haben. Das heißt, ich konnte tatsächlich zu Hause oder auch bei meinen Freunden erzählen, ja, ich hatte heute einen Termin mit Marco Reus. War natürlich irgendwie ganz cool. Marco hat das super gemacht. Das muss ich auch wirklich nochmal sagen. War super into it, hat richtig kreative Vorschläge gemacht, wusste auch irgendwann ganz genau, was er will und was er nicht will. Und da sind ja auch richtig coole Klamotten draus entstanden, die zum Großteil auch richtig schnell abverkauft wurden. Das war richtig cool, das hat richtig Spaß gemacht.
Kannst du schon was teasern? Darfst du schon.
Ich darf noch nichts offiziell teasern, würde aber allen Zuhörern empfehlen, in den nächsten Wochen einfach mal die Augen aufzuhalten.
Sehr cool. Bevor Timo gleich noch zum kleinen Schmankerl kommt, auch im Rahmen dieser Podcast-Aufnahme, habe ich auch nochmal, ich war auf deinem LinkedIn-Profil nochmal drauf und habe gesehen, was du da so teilst. Und da ist mir auch wieder eine Sache in Erinnerung gerufen worden. Und zwar war das die Transformers-Kollaboration. Weil da habe ich eine riesige Transformers-Figur in diesem Beitrag gesehen bei LinkedIn und auch irgendwas mit Kino. Das ist für mich in der Wahrnehmung schon mal so ein echtes Highlight. Das unterscheidet sich ja wahrscheinlich von so einem, ich sag mal, Standard-Produkt-Launch. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen, wie das war, weil ich es sehr, sehr geil fand. Ich bin auch ein sehr großer Transformers-Fan. Also jetzt mittlerweile die ursprünglichen Filme, sagen wir mal so. Da war ich immer ein großer Fan, deswegen habe ich das total gefeiert und das hat mich immer so interessiert und ich habe dich nie persönlich gefragt, wie ist das überhaupt zustande gekommen und wie geil war dann so ein Projekt auch mal zu machen?
Sowas macht natürlich auch super viel Spaß. Ich muss an der Stelle tatsächlich gestehen, dass ich weder mit dem Zustandekommen der Kooperation oder der Collab mit Transformers noch in den größten Teilen in dem Projekt mit drin war. Also ich habe hinterher den Lounge betreut und war da so natürlich involviert. Aber den ganzen Vorbereitungsteil haben tatsächlich andere Leute bei uns übernommen und haben das eben auch fantastisch gemacht. Wir wurden dann eingeladen zum Premiere von dem Film und da durfte ich dann auch eben mit. Das war richtig, richtig cool. Also so einen Film ein paar Tage vor allen anderen sehen zu können. Dementsprechend war das dann in ganz Deutschland die Premiere. Das hat natürlich Spaß gemacht. Waren wir zu dritt mit Tobi und Antonia war ich da. Es war wirklich ein schöner Nachmittag, Abend. Ja, aber bei solchen Projekten ist es natürlich alles nochmal ein bisschen auf der einen Seite fordernder und auf der anderen Seite vielleicht auch ein bisschen spezieller, weil man einfach einen Partner mehr am Tisch sitzen hat. In dem Fall war es halt eben Transformers oder die Agentur, die in Deutschland Transformers eben vertritt. Und mit denen hat man dann halt einfach noch viel mehr Abstimmungsthemen und Punkte. Und aus der Natur der Sache heraus einfach einen größeren kommunikativen Aufwand, ohne dass jetzt irgendwie, dass es zu negativ klingt. Mhm. Aber anstatt mit einer Partei, also mit dem Produzenten, stimmt man sich halt eben auch nochmal mit einem Lizenznehmer oder Lizenzgeber eben an der Stelle ab. Ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, wir haben im Merch-seitig da ein eigenes Team, was sich praktisch ausschließlich um Lizenzen und Lizenzthemen kümmert. Und bei denen ist es halt ganz am Anfang aufgeschlagen und die haben sich halt auch größtenteils darum eben gekümmert und das gemacht. Aber ja, es macht natürlich Spaß, dann auch Leute aus einer ganz anderen Branche dann eben kennenzulernen und ja, in dem Fall dann eben mit den Transformers zusammen Produkte zu entwickeln und die dann hinterher auch anzubieten und zu vertreiben.
Sehr cool.
Jetzt hast du, Robin, gerade schon angeteasert, dass wir noch ein kleines Gewinnspiel mitgebracht haben. Wir haben Pippo vor der Aufnahme gesagt, bring noch mal irgendwas mit, was wir den Leuten zu Beginn des Jahres hier verlosen können. Und ich greife mal hinter mich. Pippo, du hast zwei Sachen mitgebracht. Fangen wir mit dem ersten Teil an.
Genau, ich habe einmal ein paar BVB-Badelatschen mitgebracht. Ich glaube, es ist irgendwas Größe 46 oder so. Unterschrieben von Marius Wolf noch und Alex Meyer. Das haben wir mal bei einem Content Day unterschreiben lassen. Und das andere ist tatsächlich das Sondertrikot aus der letzten Saison. Und auch das ist signiert und zwar von Daniel Svensson.
Also ein echtes Schmuckstück, würde ich sagen.
Mal geschaut, was mein Fundus noch so hergibt.
Ja, und jetzt stellt euch natürlich die Frage, wie könnt ihr das gewinnen? Ist eigentlich ganz einfach. Schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de, warum ihr diese Produkte gewinnen wollt. Zeit bis zum, sagen wir einfach, 31. Januar, 19.09 Uhr, ganz klassisch.
Na klar.
Wir suchen uns dann zwei Gewinner aus und machen euch dann damit hoffentlich eine kleine Freude.
Ganz viel Glück.
Und danke an dich.
Ja, sehr gerne.
Genau.
Hier mitgebracht hast. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über deinen Job gesprochen und ich glaube, man kriegt da auch schon einen guten Eindruck, was du so für ein Typ bist. Ja, es sind sehr viele Dinge, die auf deinem Schreibtisch landen. Wir haben über Kommunikator, Übersetzer oder wie auch immer gesprochen. Ich finde, seitdem ich dich so kennengelernt habe, jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren, wirkst du immer super gelassen und entspannt, auch in dieser Aufnahme. Hier, wenn ich dich irgendwie mit Arbeitsthemen belästige, wirkst du immer super entspannt, hast irgendwie immer, oder gibst mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich auch immer ein Thema habe. Wir arbeiten ja auch an einem anderen Thema, wo ich jetzt noch nicht so drüber sprechen kann. Da weiß ich immer, wenn ich mit dir quatsche, da gehe ich mit einem guten Gefühl raus. Auch wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann weiß ich danach, alles easy.
Das wird, ist sehr schön zu hören, vielen Dank.
Das wird in eine richtige Bahn alles gelenkt.
Ist das dann inspired by Robin Kinski? Oder?
Das ist inspired by Robin Kinski.
Wir wollen es doch noch nicht verraten.
Ja. Das ist das, jetzt hast du es geleakt.
Tut mir leid.
In den nächsten Wochen kommen soll. Wir dachten uns, Karim Adeyemi, Marco Reus und dann...
Ist eigentlich logisch, dass du...
RK7.
Ja. RK7 ist geil. RK7 bringt es auch raus, genau. Müssen wir mal schauen, was dann wirklich ist. Aber was ich dich fragen wollte, bin ich immer so gelassen oder ist das hier gute Selbstkontrolle? Oder bist du einfach mal mega gestresst, genervt und man merkt es einfach nur nicht an.
Ich glaube tatsächlich, dass ich in den wirklich überwiegenden Situationen schon eher der gelassene Typ bin, beziehungsweise versuche ich mich immer nicht so aus der Ruhe bringen zu lassen. Also ich finde schon, dass grundsätzlich eine gesunde Fehlerkultur vernünftig ist und es kann zu jeder Zeit, gerade bei uns in dem ja doch sehr schnelllebigen Geschäft, immer was passieren, es kann immer was dazwischen kommen, es kann sich immer mal kurzfristig was verändern. Von daher, in dem Bewusstsein bin ich tatsächlich die meiste Zeit schon eher der gelassenere Typ. Es gibt aber natürlich erstmal schlechte Tage, an denen man vielleicht einfach morgens lieber im Bett geblieben wäre oder mal 2 Stunden eher Feierabend macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einfach Situationen, wo es dann mal stressig wird. Natürlich. Mhm. Aber die meiste Zeit versuche ich schon gelassen und eher ruhig zu sein, weil wenn man sich dann komplett aus der Ruhe bringen lässt und hektisch wird, dann wirkt sich das meistens halt auch sehr negativ aufs Ergebnis aus und bringt dich im Endeffekt nicht weiter.
Ich finde es ganz, ganz spannend. Ich glaube, Timo, korrigier mich, jeder Gast, mit dem wir gesprochen haben, sagt doch immer, ja, es kommen immer super viele unvorhergesehene Sachen und kein Tag ist wie der andere. Kann es sein, dass keiner beim BVB so einen geregelten Arbeitsablauf hat? Egal, mit wem wir gesprochen haben, war das bis jetzt immer so, dass es so dynamisch ist, wie es eigentlich nur sein kann.
Ja, ich meine, wir haben wahrscheinlich alle unsere fixen Aufgaben und unsere fixen Verantwortlichkeiten, das auf jeden Fall. Aber es ist mit Sicherheit schon sehr besonders, bei Borussia Dortmund zu arbeiten. Und es verändert sich, also zumindest für mich, also in der grundsätzlichen Gefühlslage, aber auch vom Doing schon was, wenn du am Vortag einen 5-0 Heimsieg eingefahren hast oder halt eben knapp doch noch das 2-1 Vorschuss kassiert hast. Mhm. Also es verändert halt was. Also du hast auf der einen Seite irgendwie, wie gesagt, eine andere Grundstimmung und auf der anderen Seite sind vielleicht Sachen, die im Vorhinein vorbereitet wurden und eben für einen positiven Ausgang am Vortag sind da plötzlich obsolet und du musst dir dann entweder auf die Schnelle noch eine Alternative ausdenken oder tatsächlich den vorbereiteten Plan B halt eben nutzen. Mhm. Und das ist jetzt nicht mal nur auf irgendwie die erste Profimannschaft bezogen, sondern dann hast du einen Social-Media-Beitrag, der plötzlich komplett durch die Decke geht und viral geht, oder du hast einen Fanartikel, der plötzlich ausverkauft ist, mit dem du aber irgendwie noch geplant hattest, oder genau andersrum, dass ein Artikel mit, also wo du gedacht hast, der performt komplett über, dass der vielleicht doch nicht so angenommen wird, und dann musst du dir halt tatsächlich mitunter spontan was überlegen und was ausdenken. Ja, und dann kommen halt die kurzfristigen Anfragen von wegen, hier, ich brauche noch ein Produkt für ein Trainingslager oder für ein Shooting. Also man muss da schon ein Stück weit flexibel bleiben. Und ich glaube, das ist in ganz vielen Unternehmen so. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei uns vielleicht dann doch noch den Tacken extremer vielleicht ist an der Stelle.
Definitiv.
Ja. Was mich noch interessieren würde, ist, in deiner Zeit vorm BVB, wie hast du da so die Merch-Welt des BVBs als BVB-Fan empfunden?
Ja, also wie gesagt, auf der einen Seite habe ich durch die Zeit vor dem BVB ganz viele Artikel und generell die Sortimentsgestaltung, was alles möglich ist, sehr tief kennenlernen dürfen und kenne mich da, glaube ich, auch immer noch ganz gut aus, was alles möglich ist. Und mit dem Blick aufs Sortiment, wie gesagt, vor meiner Zeit beim BVB, war ich da mit Sicherheit immer ein bisschen kritischer, wenn man so will. Es war jetzt aber nie so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, warum machen die den und den Artikel denn nicht? Und was glauben die, warum die den und den Artikel vielleicht irgendwie im Sortiment haben, sowas nicht? Zwei Sachen dazu. Als ich hier gestartet bin, hatte ich von meinen Jungs aus dem Stammtisch tatsächlich einen Artikel, den wir als Gruppe einfach hier vom BVB vermisst haben. Und das war das BVB-Schockbesteck. Ich weiß nicht, ob ihr Schocken das Spiel kennt.
Klar.
Schocken heißt das Spiel.
Schocken heißt das Spiel, ich wollte gerade sagen.
Und es gab zu der Zeit von mehreren anderen Vereinen Schockbesteck, aber vom BVB halt nicht. Und deswegen habe ich das so zum Anlass genommen, als ich hier angefangen bin, den Kollegen aus dem Einkauf nicht, also das nochmal irgendwie mitzugeben, ob wir das nicht machen wollen. Die hatten das grundsätzlich natürlich auch schon auf dem Schirm, aber wir hatten es halt noch nicht im Sortiment. Und dann wurde das ein paar Monate später dann tatsächlich ins Sortiment aufgenommen und verkauft sich tatsächlich auch insgesamt super gut. So, das ist das eine. Und ja, zu der Zeit, bevor ich angefangen bin, so das, den klassischen Artikel, den ich mir, glaube ich, jede Saison gekauft habe, war mindestens ein Trikot. Mhm. Ja, ich glaube, das letzte Trikot, was ich mir gekauft habe, bevor ich hier angefangen bin, war das Null-Neon-Trikot mit Haaland auf dem Rücken. Das weiß ich noch.
Geil. Keine schlechte Wahl.
Ja. Mein erstes Trikot damals war von Lassriken.
No.
Das weiß ich auch noch. Das habe ich zum Geburtstag bekommen damals.
Meins war Andi Möller.
Oh, auch krass.
Meins war in Größe 62. Das hängt, glaube ich, immer noch bei meinen Eltern zu Hause. so klein auf dem Bügel. Ohne Rückenflock damals noch. Aber halt auch noch in Neon. Also von 95.
Geil.
Also.
Ja, mega geil.
Ja.
Jetzt stelle ich mir das so vor, es gibt ein Produkt, das wird ja nach bestimmten Kriterien, wie wir heute auch schon kennengelernt haben, ja auch irgendwie designt und gestaltet. Nehmen wir mal so ein typisches Fashion-Piece. Ich finde, daran kann man es immer sehr gut festmachen. Und dann passiert ganz viel. Es wird produziert, es wird gesampelt, blablablub. Und du fängst da irgendwann an, dir Gedanken zu machen, wie wir das Ganze dann auch kommunikativ aufsetzen. Gerade, ich habe das immer im Kopf, die Merchandise, Entschuldigung, die Fashion-Sachen sehe ich irgendwie geshootet. Ich sehe bei Instagram etwas. Steht das schon relativ früh fest oder in welchem Prozessschritt machst du dir wirklich konkret Gedanken, okay, das ist die Geschichte, die wir zu diesem Produkt umsetzen wollen?
Wie ich eingangs schon gesagt habe, in der ganzen Sortimentsgestaltung, also ganz, ganz früh, bevor das Produkt überhaupt irgendwie auf dem Tisch liegt, bin ich tatsächlich auch schon irgendwie mit drin, zumindest, wie gesagt, vertriebsseitig. Deswegen kenne ich durch den ganzen Prozess die Produkte, die es dann hinterher ins Sortiment schaffen, eigentlich schon sehr, sehr früh. In der Zwischenzeit vergeht ja aber einiges an Zeit. Also alleine für Produktionen müssen wir mit mehreren Monaten teilweise rechnen, bis die Klamotten nach der Bestellung dann tatsächlich auch hier in Dortmund im Lager angekommen sind. Und erst wenn sie hier sind, können wir tatsächlich auch mit dem Verkauf starten. Also ich meine, man kann ja kein Produkt verkaufen, was man tatsächlich physisch einfach gar nicht da hat. Das heißt, wir starten meistens so 8 bis 10 Wochen vor dem konkreten Launchdatum und machen uns Gedanken, oder ich mache mir im ersten Schritt Gedanken, welche Produkte haben wir, wie ist die Zielgruppe, für die das Produkt im Endeffekt vorgeschlagen bzw. designt wurde. Und wie können wir das am besten im BVB-Kontext einordnen und bewerben? Das mache ich aber natürlich nicht alleine, sondern unterhalte mich natürlich mit dem jeweiligen Einkäufer und mit dem Produktdesigner. Gehe aber auch da auf die Kollegen, die im Prozess nach mir kommen, in Anführungszeichen, zu und spreche mit den einzelnen Kampagnenmanagern, spreche mit den Kollegen aus dem Digital-Marketing-Team. Dann kommen wieder Mediaproduktionen auch mit ins Boot, die am Ende das Shooting verantworten. Und da gibt es dann entweder Absprachen per Teams, per Mail oder oftmals aber auch in einem kurzen Termin. Und das Ganze wird gesammelt und per Briefing dann eben ans Kampagnenteam geschickt. Und oftmals kommt die initiale Idee dann von mir oder von meinem Kollegen Nico. Die wird aber dann mit den anderen Kolleginnen daneben weiterentwickelt. Und es ist dann schon so ein Rudelwissen im Endeffekt, was dann da so zusammenkommt. Und es ist auch schon vorgekommen, dass wir eine Idee hatten und das so weitergegeben haben in einem Briefing. Und im Endeffekt dann beispielsweise Patricia aber sagt, ey, das können wir gerade so nicht umsetzen, weil XYZ, und dann einen Gegenvorschlag macht und wir uns da dann nochmal abstimmen und dann eine Alternative gesucht wird. Also das ist mitunter verschieden, aber ja, gehört schon zu den Kernaufgaben auf jeden Fall von mir.
Jetzt kann man wahrscheinlich gar nicht beziffern, wie viele unterschiedliche Produkte du im BVB-Kosmos schon gesehen hast. Hast du dann trotzdem eins oder vielleicht zwei, drei, wo du sagen würdest, boah, die sind richtig gut geworden?
Ja, ist eine schwierige Frage tatsächlich. Wir hatten ja eben schon mal das Thema Inspired By mit Marco Reus. Mhm. Also da muss ich tatsächlich sagen, auch jetzt so in der Nachbetrachtung, das hat schon, also erstens hat super viel Spaß gemacht und das Produkt hinten raus, inklusive der Kampagne, war richtig cool. Und da bestärkt mich oder hat mich bestärkt, der Kollege wohnt ja jetzt schon seit längerem in Amerika und meine Frau folgt seiner Frau auf Instagram, mhm, und hat vor ein paar Monaten irgendwann mal von der Scarlett einen Post gesehen, wo Marco den Pulli immer noch am Strand trägt. Also jetzt wirklich, mhm, Monate nach, ja, dieser Kampagne fand der offensichtlich die Teile auch am, ja, Ende so geil, dass er die privat halt immer noch trägt. Und das, ja, das ist dann schon ziemlich cool. Also das macht dann schon viel Spaß im Nachhinein.
Richtig cool. Super Bestätigung. Auf jeden Fall, dass es ein geiles Produkt war. Das hast du Instagram gerade schon gesagt und uns erklärt, dass, ich sag mal, die Ideen für so einen Produktlaunch von sehr vielen Leuten kommen können. Wenn du mal auf dich selbst mal schaust, wo holst du denn deine Inspiration her? Ist das auch wirklich aktiv, weil du suchst, Instagram konsumierst oder sonst wo oder auch mal links und rechts guckst oder stolperst du irgendwo durch Zufall drüber und das passiert gar nicht so aktiv?
Es ist tatsächlich ein Mix aus beidem. Wir hatten ja diesen großen Termin schon angesprochen, zweimal im Jahr, wo wir uns tatsächlich sehr, sehr konkret halt eben abstimmen, mhm, was ins Sortiment kommen könnte. Und in Vorbereitung auf diesen Termin, ja, geht man natürlich schon so eine Art Trendanalyse durch. Also was ist in 12 bis 18 Monaten irgendwie Trend, welche Farben, welche Schnitte, welche Styles und so weiter. Immer auf Basis der einzelnen Zielgruppen, also das auf jeden Fall. Unterjährig, also während der Saison, fallen mir aber natürlich immer wieder Artikel auf, die ich entweder selber total cool finde oder cool in Szene gesetzt finde, die mir von entweder Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern oder auch so einfach Fans halt irgendwie zugetragen werden. Und das notiere ich mir dann, also speichere mir das ab und nehme das dann aber in diesen Prozess auf diesen großen Termin zweimal im Jahr dann eben mit, sodass ich da halt so einen gewissen Fundus eben an Ideen schon habe und dann nicht irgendwie innerhalb von ein paar Tagen richtig was rauskloppen muss, sondern wenn ihr Ideen habt, auch, also die ganze Saison über, schickt mir die gerne zu, ich notiere mir das alles und das wird dann hinterher auf den Prüfstand gestellt und mit den Kollegen zusammengeschaut, ob und wie wir das dann realisieren können. Also wenn ihr irgendwelche Lücken im Sortiment habt, immer her damit.
Ideen haben Timo und ich immer ganz viele.
Ja.
Ob die auch umsetzbar sind, dann
sehen wir dann. Das ist ja aber dann im Zweifel unser Problem. Ja, es geht ja um die initiale Idee und wenn ihr da gute habt, gerne her. Also aber auch da zu Designs und so weiter. Ich weiß, du bist ein sehr kreativer Kopf, Robin.
Schön.
Du durftest ja sogar schon mal, ich glaube, das darf ich jetzt hier auch mal ganz kurz sagen, du durftest ja tatsächlich auch schon ein, zweimal modelt für uns.
Mhm. Ja.
Also wer in die Fanwelt geht und die Augen offen hält, der
weißt du das sind dein Konterfei. In der Fanwelt bist du zu sehen.
Wo denn? Sogar in groß. Wenn du hochgehst mit der Rolltreppe oder hochfährst und eigentlich geradeaus durchläufst, oder? Pipo, ja.
Ne? Ja, das also ist noch
leicht
so ein,
rechts.
Genau. Genau. So ein bisschen durchschlängeln, aber
dann hänge ich da.
Da könnt ihr Robin Kinski praktisch in Lebensgröße sehen.
In dem, der Name der Kollektion, Explorer, ist es die Explorer?
Ich glaube, es war Elements, aber...
Elements, ja.
Aha.
Ja.
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Das war auch ein toller Tag. Also ich habe mich sehr gefreut, als ich da angefragt wurde, habe das sehr, sehr gerne gemacht. Und jetzt mal Spaß beiseite.
Beide haben das gemacht. Man muss Nils an der Stelle tatsächlich nochmal...
Genau, Kollege, der hat es nicht in der Fanwelt, aber er war beim Shooting auch dabei.
In die Fanwelt hat er es nicht mehr geschafft.
In die Fanwelt hat er es nicht geschafft, genau.
Die waren das weiß geblieben.
Genau, aber das war schon sehr, sehr gut, auch wenn ich da bin, mich das zu sehen. Ich finde das extrem cool. Also nicht, weil ich per se jetzt mich da sehen will, aber dieses Gefühl ist schon...
Hast du ein Selfie gemacht?
Ja, ich meine, das ist so eine Art Selfie-Spot geworden tatsächlich.
Sogar. Ehrlich? Ja, es gibt in der Fanwelt so ein paar Orte, wo man sich gut, glaube ich, hinstellen kann. Da, wo man hochkommt, wo die Sitzschalen sind und halt dann mein Bild.
Verstehe ich. Ja, absolut. Ja.
Also es gibt mindestens eine Person, die da schon mal ein Foto gemacht hat, nämlich ich selbst. Ja. Ich stand daneben.
Das blenden wir jetzt ein.
Genau. Und ich habe dann da mich dahingestellt und das Foto gemacht. Ist auch bei Instagram gelandet, da war ich ganz, ganz stolz. Das war toll. Aber wenn wir Ideen haben, weil ich finde die Frage eigentlich ganz spannend, was würdest du sagen, was fehlt uns noch für ein Produkt?
Ich?
Mhm.
Ich habe gerade schon in meinem Kopf, hat sich schon so ein bisschen gerattert. aus dem privaten Umfeld ist mir eigentlich eingefallen, es gibt BVB Dartpfeiler, mhm. Es gibt aber kein Surround für die Dartscheiben vom BVB. Dementsprechend kann man das Sortiment dann noch ein bisschen erweitern. Mhm. Maxi Bayer wird sich bestimmt freuen und gerne modeln.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, wenn wir gleich aus dem Studium rausgehen, dann notiere ich mir das direkt.
Sehr gut.
Dann darfst du mit dem Ring dann modeln, wenn du möchtest.
Kein Problem. Auch sehr geil. Ich wurde noch nicht gefragt.
Komm noch. Ich habe dich im Hinterkopf.
Guckt man denn auch mal bei anderen Vereinen, was die
klar
so machen?
Auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass das irgendwie ein No-Go ist. Ich hatte das ja eben schon angesprochen, so eine Art Trendanalyse machen wir und natürlich schauen wir nach rechts und links. Tatsächlich nicht nur, was irgendwie Styles, Designs, mhm. Schnitte und so angeht, sondern tatsächlich auch, wie sind andere Clubs, andere Vereine aufgestellt in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Online-Shop vielleicht auch, also Funktionalität. Wie bauen die einzelnen Kampagnen, wie inszenieren die einzelnen Artikel? Also da, glaube ich, brechen wir uns auch keinen Zacken aus der Krone, wenn wir da regelmäßig nach links und rechts schauen. Das gilt aber nicht nur eben für andere Vereine, sondern halt auch eben für andere Fashion Brands. Also da habe ich gewisse Newsletter abonniert und lass mich da halt regelmäßig up to date halten, um zu gucken, okay, was machen die anderen und was können wir gegebenenfalls davon adaptieren und für uns nutzen. Klar. Mhm.
Mindestens genauso wichtig wie neue, frische Ideen ist ja vermutlich auch Feedback für euch. Wie muss ich mir das vorstellen? Also klar kann man ein paar Kommentare bei Social Media lesen, aber gibt es dann auch eine Mail von XY und sagt, wie konntet ihr nur dieses T-Shirt rausbringen? Oder boah, dieses T-Shirt gefällt mir richtig gut. Schreibt doch mal, wie sammelt ihr so euer Feedback ein? Ja, nicht nur unbedingt an Zahlen.
Ja, ist auch unterschiedlich. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, gerade im Online-Shop das Nutzerverhalten auszuwerten. Da geht es natürlich viel um Klickzahlen, Conversion Rates und Co. Aber natürlich schauen wir auch mal bei Insta in die Kommentarspalte. Gibt sowohl sehr, sehr positive Kommentare, gibt aber auch mitunter sehr negative Kommentare. Der Trend geht ja sowieso immer dahin, dass man eher negativ kommentiert und positiv liked. Ich meine, ja. Timo, das muss ich dir nicht erklären als Social-Media-Experte. Deswegen, also lasse ich mich persönlich davon jetzt auch nicht komplett aus der Ruhe bringen. Also ich glaube, das Bewusstsein dahingehend zu haben, dass du mit einem Artikel wahrscheinlich nicht 100% der BVB-Fans abholen wirst, ist, glaube ich, relativ hoch so. Ja. Wir versuchen dahingehend Artikel zu machen, die entweder einer bestimmten Zielgruppe oder halt dem Großteil gefallen. Aber alle, ich glaube, das wäre tatsächlich utopisch, dass man einen Artikel entwirft, der irgendwie jedem Einzelnen gefällt. Wir bekommen mitunter auch Mails, die kommen dann meistens im Service an, teilweise auch Briefe, ist auch ganz, ganz spannend. Auch mit Kritik. Warum habt ihr da und da das neue oder das alte Logo verwendet? Warum habt ihr hier das Neongelb verwendet und nicht das Originalgelb und so weiter? Also das gibt es. Auf der anderen Seite gibt es auch Fans, die uns Produktvorschläge schicken. Also es ist tatsächlich breit gefächert. Wir versuchen das für uns zu nutzen, einzuordnen.
Hast du schon mal was ins Sortiment geschafft?
Boah, also es kommt tatsächlich relativ selten vor. Also seitdem ich hier bin, glaube ich nicht. Mhm. Also zumindest nicht von den Sachen, die tatsächlich haptisch eingesendet wurden. Ja. Also
haptisch eingesendet?
Ja, es gibt da die verrücktesten Sachen. Also dass jemand selbst ein Gesellschaftsspiel beispielsweise entwickelt, das dann in BVB-Aufmachungen und selbst gedrehten Holzmannequin und so weiter und das dann hier hinschickt und fragt, ob wir das nicht vertreiben wollen. Also, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also das passiert vielleicht irgendwie einmal in zwei Jahren oder so. Aber ja, also wenn es berechtigte Kritik ist, dann nehmen wir uns das natürlich zu Herzen. An dem Artikel, der jetzt gerade dann physisch da ist, können wir natürlich nichts mehr ändern, aber wir haben das dann im Hinterkopf für eben die nächste Periode, ja.
Jetzt hast du gerade auch schon von Trends gesprochen. Was ich so ein bisschen wahrnehme, auch schon in den letzten ein, zwei Jahren, dass viele Dinge von früher wiederkommen. Ich fühle mich dann immer super alt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich dann irgendein Klamottenteil sehe, was jetzt wieder in ist, was ich früher gerne getragen habe. Ich finde das immer, ich dachte, das kommt erst, wenn ich so 50 bin ungefähr.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel die Puma Speedcat. Die habe ich früher, ich habe die Teile Hattest gerockt. Du? Das war eine meiner ersten Schuhe, die ich mir
einiges über dich
mit meinem Taschengeld gekauft habe. Ja,
aber wirklich? Die roten natürlich, ne?
Na, ich hatte so, Nadine, ich hatte so weiße, da war das Puma-Ding so vorne noch so drauf mit so Gold.
Wow.
Keine weiteren Fragen.
Ja, ja. Das war so die Zeit, wo man auch so seine Hose so ein bisschen in die Socken mal gesteckt hat. Wisst ihr das noch? Oder war das so ein Ding, wo das, also, was ich gemacht habe?
Ich möchte mich dazu nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber also ich glaube, ich war in der Zeit auch schon, ja, aber ich habe es nicht selbst gemacht.
Ja, wir wollen auch nicht zu sehr über meine Style-Fobas hier sprechen, aber auf jeden Fall ist ein gutes Beispiel. Ne? Aber ich überlege, Timo, was gibt's? Es gibt auch viele Dinge, die wieder zurückkommen, irgendwie, die wir damals getragen haben. Und abseits, dass man sich da alt vorkommt, irgendwie, wir sind ja alle ungefähr ein Alter. Wie greift ihr so? Timo, guck ganz erschrocken. Ja doch, oder? Ungefähr.
Ja, klar.
Ich bin schon so lange jetzt hier mit Timo in meinem Podcast, ich weiß nicht, wie alt du bist.
Was schätzt du denn?
Also du könntest nicht sein Vater sein. Ich glaube, so weit seid ihr nicht auseinander.
Wie alt soll ich denn sein? Also, ich habe zwar graue Haare, aber das ist... Nein, du bist auf jeden Fall jünger als ich. Ich bin 35. Ja, der Blick, sehe den Außenaugenwinkel. 30?
Ja.
Ja. Bist du genau 30?
Ich bin genau 30.
Ja, top. So, jetzt habe ich meine Frage komplett vergessen. Aber ist nicht schlimm. Wir haben wieder hier was gelernt. Genau. Ist wahrscheinlich auch gerade so ein Thema, was für die jüngere Zielgruppe dann spannend ist. Ja, jetzt weiß ich es wieder, jetzt klingelt es wieder. Ist auch gar nicht nur so Fashion-Geschichten, sondern ich finde auch so aus ästhetischer Sicht. Ja. Ich bin ein großer, ich offenbare mich immer als Fan von vielen Dingen. Ich bin ein sehr großer Stranger Things-Fan und diese ganze 80s-Vibe etc. kommt halt auch wieder krass bei dieser jungen Zielgruppe. Ich habe letztens mit der Tochter von Bekannten gesprochen und die ist so 13, 14. Und die hat sich zu Weihnachten so ein Ding gewünscht, was ihr früher hattet, wo man Musik gehört hat. Ein Walkman war dann die Antwort. Verrückt. Und sie hat einen Walkman geschenkt bekommen und findet das total toll und hört auch die Musik aus den 80ern.
Aber mit Kassette dann, oder was?
Ja.
Nein.
Walkman war mit Kassette, oder?
Spotify.
Gibt beides,
ja.
Ne?
Ja, aber mit Spotify dann drauf, oder wie?
Ich habe da nicht ganz so im Detail nachgefragt. Auf jeden Fall wollte sie einen Walkman haben oder auch die Kleidung. Das ist die längste Fragestellung hier. Da wollte ich dich eigentlich nur fragen, wie geht ihr mit sowas um gerade vielleicht auch eine junge Zielgruppe zu erreichen? Ja, generell mit Trends, aber auch gerade so Dinge, die von früher irgendwie wiederkommen.
Ja, ist tatsächlich eine richtig gute Frage. Ist tatsächlich auch eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Einerseits haben wir natürlich diverse Kollektionen, aktuell beispielsweise eine Retro-Kollektion, die halt alte Styles, also was heißt alte Styles, aber Styles von früher eben aufgreift, also Elemente von früher, ein altes Logo, einen alten Schriftzug, also alles das, was eben früher richtig gut angekommen ist und was halt so aus der Zeit eben kommt. Dazu kommt dann tatsächlich, dass man das kampagnenseitig eben genauso auch aufmachen kann. Ich erinnere mich da an Shootings beispielsweise in einem Plattenladen, in einem Waschsalon mit einem, wo man dann hinter noch so einen Retro-Filter irgendwie drüber packt. Also das versuchen wir immer mit im Blick zu haben. Also sehr zielgruppenspezifisch und zielgruppengerecht da einerseits die Produkte zu gestalten und auf der anderen Seite dann eben auch hinten raus die Kampagne und die komplette Kommunikation und Ansprache. Bei Trikots haben wir das aber ja auch. Also ich meine, wie viele Trikots hatten wir in den letzten Jahren, die tatsächlich im Design irgendwie erinnert haben an ein Trikot von vor 20, 30 oder sogar 40 Jahren. Das kommt ja mitunter auch richtig, richtig gut an. Das machen ja auch nicht nur wir, das machen andere Vereine auch. Und finde ich auch tatsächlich richtig cool und richtig schön, dass diese Zeit so ein Stück weit transportiert wird und im Endeffekt zu so dieser Klassiker, der Vater und sein Sohn irgendwie dann beides irgendwie haben. Vielleicht hat er eine noch das Originaltrikot von 95 und der Sohn hat dann irgendwie das aktuelle, was im Design irgendwie sehr, sehr ähnlich ist. Und das gilt halt für andere Textilien daneben auch. Also finde ich cool und versuchen wir immer so ein bisschen mit drin zu haben. Ja.
Jetzt ist es für dich wahrscheinlich, wo doch Kindheit gerade angesprochen wurde, ein Stück weit ein Traum, als BVB-Fan beim BVB zu arbeiten.
Absolut.
Wir haben uns relativ früh in deiner Zeit hier beim BVB getroffen, beim Onboarding. Wir hatten es nämlich gleichzeitig, wir saßen nebeneinander. Onboarding für die, Robin, erklär mal kurz. Du kannst besser als ich bestimmt.
Hat sich wahrscheinlich seitdem auch ein bisschen verändert.
Wahrscheinlich,
genau. Da kommen immer alle neuen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die jetzt, ich sage mal, in einer Spanne ungefähr von so 2 Monaten gestartet sind, aus allen Bereichen und kriegen dann die wichtigsten Dinge mitgegeben, die sie für ihren Start brauchen beim BVB. Das heißt, das Marketing stellt sich vor, die HR-Abteilung stellt sich vor, das Thema Nachhaltigkeit wird besprochen, das Thema Fans wird besprochen und es gibt noch ein paar coole andere Dinge, wie eine Stadiontour. Mittlerweile, die hattet ihr, glaube ich, nicht, eine Bustour durch Dortmund mit dem Mannschaftsbus.
Das gab's wohl so nicht, ne.
Könnt ihr gerne auch nachträglich nochmal mitmachen. Wir haben da immer nochmal 1, 2 Plätze frei, wenn ihr Bock habt. Genau. Und da treffen sich alle zusammen und es ist so der Startpunkt auch, dass man das erste Mal vielleicht auch Leute sieht außerhalb der eigenen Abteilung. Ja, deswegen ist das immer ein sehr, sehr cooler 2-tägiger Termin.
Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist...
viel zu ausführlich jetzt erklärt.
Ich fand's gut.
Ist top, ein bisschen Werbung gemacht noch. Wann war der Moment, wo du gesagt hast, so, yo, ich bin beim BVB und arbeite beim BVB, so, wann ist das so real geworden?
Da gab's einen Moment... an meinem allerersten Arbeitstag, da habe ich den Aufzug genommen, unten, also Empfang, dann mit meiner Karte bin durch die Tür und hab den Aufzug genommen und ich bin Aufzug gefahren, 2, 3 Stockwerke mit Michael Zorc zusammen noch. Ich weiß nicht, eigentlich, glaube ich, war der dann schon nicht mehr hier, aber also auf jeden Fall war er im Gebäude. Und er hat mich total lieb gegrüßt. Er wusste natürlich nicht, wer ich bin, um Gottes Willen. Aber bin dann 2, 3 Etagen mit Michael Zorc Aufzug gefahren. Da wusste ich direkt, okay, du bist hier irgendwie bei Borussia Dortmund. Also es war so ein Hallo-Wach. Ja. Und dann muss ich aber tatsächlich sagen, dass es super lange so war, dass ich, wenn ich hier über die Flure gelaufen bin und bei uns ist ja so, dass sehr, sehr viele Bilder an den Wänden hängen von besonderen Momenten, von Legenden und von auch von aktuellen Spielern, dass ich mich sehr häufig in so den ersten 1,5, 2 Jahren ertappt habe, dass ich einfach so lächelnd über den Flur gelaufen bin und so gedacht hat, so, ich glaube, ich muss dich gleich mal kneifen, so, du arbeitest tatsächlich bei Borussia Dortmund.
Jetzt hast du gerade Michael Zorc gesagt. Ich weiß nicht, was der für Musik hört, aber du bist auf jeden Fall ein großer Musikfan. Das ist eine super Überleitung hier zu der Frage. ich habe gerade gestern mich versucht, daran zu erinnern, was du im Intro oder beziehungsweise in der Fragerunde mit dem lieben Timo gesagt hast. Und ich hatte die ganze Zeit Flowrider im Kopf, aber es sind die Foo Fighters.
Ist ja, also knapp sehr ein bisschen was anderes.
Knapp daneben, ist ja. bisschen was anderes. Ich habe mir sagen lassen, du bist der Büro-DJ hier oft auf der ersten Etage. Bevor wir darauf eingehen, wie inspiriert dich oder wie prägt dich vielleicht auch Musik in deiner alltäglichen Arbeit? Ist da irgendwie eine Überschneidungsmenge vorhanden?
Was das angeht, muss ich tatsächlich sagen, Musik, also gar nicht so sehr, was die Artikel oder Klamotten oder Designs angeht. Also das nicht. Aber wie ich eingangs auch schon gesagt habe, ich höre eigentlich den ganzen Tag Musik. Also auch im Büro. Vor allen Dingen bei Arbeiten, wo man sich irgendwie konzentrieren muss. Also manche machen sich irgendwie klassische Musik oder einen Podcast an oder Lo-Fi. Ich höre halt eigentlich, naja, relativ viel Rockmusik und komme damit fantastisch zurecht. Klar, wenn man jetzt irgendwie eine stumpfe Excel-Tabelle mal bearbeiten muss, dann ist vielleicht so ein Lo-Fi-Beat auch mal ganz nett. Aber also es hilft mir generell einfach abzuschalten, mich auf Dinge zu konzentrieren, zu fokussieren. Und ist mit Sicherheit auch in Phasen, wo man mal kreativ arbeiten muss und sich ein paar Gedanken machen muss, beispielsweise um Konzepte, Konzeptionierung generell, Briefings schreiben und so weiter, hilft mir das grundsätzlich einfach ja, im ganzen Prozess dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, was hat Künstler XY jetzt gerade auf der Bühne getragen und kann man das irgendwie für uns nutzen? So ist es nicht. Ja, es geht mehr so um das allgemeine Gefühl dabei, glaube ich.
Und wer war letztes Jahr in deinem Rap auf Platz 1?
Es waren tatsächlich, glaube ich, Roy Bianco und die Abruzzati Boys. Dicht gefolgt von Foo Fighters tatsächlich. Das ist auch ein wilder Mix, ich weiß. Mhm. Aber mit meinem Kollegen Tobi haben wir ja mit Roy Bianco sehr klar die musikalische Richtung im Büro vorgegeben. Mhm. Und ich weiß nicht, die anderen trauen sich irgendwie gar nicht mehr dagegen zu gehen. Mhm. Also meistens wird tatsächlich Roy Bianco gespielt und ja, wir kriegen so langsam auch alle davon überzeugt, dass das gut ist und dass wir das häufiger machen sollen.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Du bist der Büro-DJ, aber mögen die Leute das auch, dass du der Büro-DJ bist?
Ich glaube tatsächlich, meistens ja. Also es gibt auf jeden Fall viele, die dann mal mitsingen. Es gibt aber natürlich auch Leute, die dann sagen so, ey, wir hören gerade den Song zum vierten Mal hintereinander, jetzt halt gut, machen wir was anderes oder machen wir lieber aus. Gibt's auch. Ich meine, im Großraumbüro ist sowieso die meiste Zeit sitze ich auch mit Kopfhörern da, also kannst ja nicht immer irgendwie laut Musik hören, weil viele sich entweder konzentrieren oder auch in Terminen sind. Aber ja, gerade bei so einem Trikot-Lounge-Termin, wenn dann so die erste Anspannung abfällt, weil der Lounge um die Uhrzeit, weiß ich nicht, 9 oder 10 Uhr gut funktioniert hat und wir wissen, alle Systeme laufen vernünftig und Bestellungen laufen ganz normal ein und so weiter, dann kann man ab 12 Uhr dann auch ein bisschen aufdrehen. Ich finde, das gehört dann auch dazu.
Ich nutze die Folge, um noch ein bisschen mehr über Timo auch zu erfahren. Was ist denn bei dir auf Platz 1 gewesen?
Oh, spannend. Das bin ich gespannt. Gar nicht so sehr von mir persönlich getrieben, sondern eher vom Nachwuchs mittlerweile. Dementsprechend viele Kinderlieder aktuell, also Bobo Siebenschläfer und so, wird dir wahrscheinlich auch was sagen. Mhm. Ja, ist da ganz vorne mit dabei. Für mich Podcast in erster Linie tatsächlich und
der BVB-Podcast wahrscheinlich.
Selbstverständlich.
Du hörst ja die Folgen wahrscheinlich immer und immer wieder.
Immer. Alles für die Zahlen. ansonsten voll gemischt, also gar nicht so die Band oder der Sänger, die Sängerin, sondern von bis.
Ich bin mal gespannt, wie das bei mir dann jetzt wird, ob ich das übertragen kann mit Roy Bianco oder ob ich dann auch irgendwann bei Büro oder so lande.
100 Pro. Bei mir sind es die Giraffenaffen. Oh, ja. Und ich gehöre sogar zu, ich weiß es nicht, der Top 1% oder 0,1%, ich weiß nicht, wie die Abstufung bei den Giraffenaffen ist, von den 20 Hörern, die sie haben.
Aber ich finde es gut, dass du sagst und nicht deine Tochter. Also du gehörst zu den Fans.
Es ist, ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal, wir gehören zu den Fans. Es ist aber auch immer so, wenn ich meine Kleine dann im Auto habe, dann fahren wir rum, dann hören wir halt immer über meinen Account. Und wenn sie einmal nicht im Auto ist, dann höre ich oft auch gerne mal trotzdem die Lieder weiter.
Okay, krass.
Muss ich sagen, ja. Also ich kann das sehr auch für dich empfehlen, Timo. Giraffenaffen.
Ich werde gleich auf dem Weg nach Hause mal reinhören.
Ja, top. Kriegst du Nachwuchs?
Ja. Weiß ich das? Dauert gar nicht mehr so lange.
Glückwunsch.
Jetzt noch ein paar Wochen.
Ich musste gerade kurz überlegen, warte mal, das habe ich doch jetzt richtig verstanden.
Ja.
Wie aufregend ist das?
Sehr.
Gerade?
Ja, sehr. Also jetzt geht's so langsam in die heiße Phase. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall sehr.
Darf man fragen, Junge oder Mädchen?
Es wird ein Junge. Cool. Namen verrate ich aber nicht.
Das ist nicht schlimm. Aber hier bald zwei Jungs, Papas. Ich habe ja eine Tochter. Es wird sehr schön, kann ich dir jetzt schon sagen. Kannst dich sehr freuen.
Ja, ich habe unterschiedliche Sachen gehört. Okay. Also es wird sehr schön, aber sehr anstrengend, habe ich gehört.
Ja, das auch.
Ich glaube, es ist so ein bisschen Interpretationssache. Also wenn man da offen rangeht und nicht zu viel erwartet, dann ist, glaube ich, so die Spanne, dass es anstrengend wird, gar nicht so groß.
Ja, also wie gesagt, in allererster Linie ist Vorfreude so die bestimmte Emotion und also in dem Bewusstsein, dass es natürlich ganz anders wird als der Tagesablauf jetzt und dass es natürlich auch anstrengend wird, aber nee, ich freue mich sehr drauf. Es wird richtig groß.
Spannend.
Dann gibt das ja alles schon hinter euch.
Ja. haben wir noch Fragen, Timo?
Ich glaube, wir sind gut.
Hast du noch irgendwas, wo du denkst, das möchte ich noch sagen? Das hat mir jetzt hier noch gefehlt. Ansonsten habe ich nur eine Frage habe ich mir noch aufgeschrieben.
Naja, ich hoffe, dass alle damit zufrieden sind und ich nicht irgendwen vergessen habe. Das hatte ich so zwischendurch.
Du hast ja sehr viel Name-Dropping gemacht und Abteilung genannt, also.
Ja, aber dann, das steigert natürlich wieder die Gefahr, dass ich dann doch irgendwen wieder vergessen habe, der sich gerne abgeholt gefühlt hätte, aber.
Ich glaube, dann haben wir es eigentlich soweit. Ich habe hier nur noch stehen, dass du gerne mit KI witzige Sachen machst.
Das ist natürlich absolut super richtig.
Random jetzt das Thema eigentlich. Ja, das wurde mir jetzt hier zugesteckt.
Ja, das gehört so ein bisschen inzwischen zum Büroalltag. Mhm. Also ich hatte ja eingangs schon unser fantastisches Team gelobt und die grundsätzliche Stimmung bei uns im Team. Und die ist oftmals sehr locker und losgelöst. Und das liegt mitunter daran, dass wir mit unserem lieben Kollegen Kalla den besten Mann überhaupt bei uns im Team haben. Und der ist tatsächlich für jeden Spaß zu haben. Und da gibt es jetzt den Kalla-Länder mit zwölf wirklich wunderbaren Kalla-Motiven. Der darf es allerdings niemals ins Sortiment schaffen. Ich glaube, da kriege ich Copyright-Probleme. Aber solltet ihr euch auf jeden Fall mal ankommen. Ich lade euch gerne ein, kommt mal in die Eins und guckt euch das gute Stück an.
Das, das machen wir. Geil. Hast du noch was, Robin?
Nee. Das war meine random Frage zum Abschied.
Wie immer. Ja, da habe ich, wie immer. Ich habe ja schon ein paar Folgen gehört. Irgendeine Frage hast du am Ende immer, ja, ich weiß.
Cristiano Ronaldo oder Messi?
Das thematisieren wir jetzt nicht.
Nee.
Ja, dann haben wir's. Mir bleibt nur zu sagen, erstmal danke, dass du die Zeit genommen hast und viele spannende Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank euch beiden für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ich erinnere nochmal an das Gewinnspiel.
Ja.
31. Januar, 19.09 Uhr.
Ja, viel Glück von meiner Seite.
Danke euch.
Vielen Dank.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.